die Verdrängung fand ja auch augenblicklich statt, aber gleichzeitig hatte man es natürlich schon zur Kenntnis genommen. So, man musste mit dem Gefühl und diesem untergründigen Gefühl von, es gibt etwas, was wir getan haben, was nicht wieder gut zu machen ist, das hat sich ja trotzdem fortgesetzt, es ist ja nicht einfach verschwunden. Opa war kein Nazi, ja, ist leider eine Illusion in den meisten Fällen und es gibt ja auch oft Mischbilder, es ist ja nicht alles eindeutig so oder so, aber vom Prinzip her haben so viele mitgemacht, dass die Wahrscheinlichkeit schon groß ist, dass die Großeltern da auch dabei waren.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin & Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Caroline Otto. Sie ist Schriftstellerin und vielfach ausgezeichnete Drehbuchautorin. Mit ihrem Romandebüt Berchtesgaden erzählt sie die Geschichte eines Ortes, der wie kaum ein anderer für die Abgründe und Widersprüche der deutschen Geschichte steht. In ihrem Buch geht es um Schuld, Verdrängung, die schwierige Suche nach einem neuen Anfang nach den Grauen des Zweiten Weltkrieges und darum, wie die Vergangenheit in das Heute hineinwirkt. Ich wollte von ihr wissen, warum gerade Berchtesgaden zu einem Symbol für die Nachkriegszeit wurde, wie sich Verdrängung in Familiengeschichten fortsetzt und was wir aus den Erfahrungen jener Jahre für unsere Gegenwart lernen können. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. An dieser Stelle auch noch eine weitere Hörempfehlung. In unserem True Crime Podcast Machtergreifung, wie Adolf Hitler die Demokratie zerstörte, zeichnen wir die Jahre vor und während des Zweiten Weltkriegs nach. Also eine perfekte Ergänzung zum aktuellen Roman von Caroline Otto. Den Link zu diesem Format findest du in den Shownotes. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Liebe Caroline, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können bei uns im Studio, um über Berchtesgaden zu sprechen, dein neues Buch, dein Roman, den du geschrieben hast, rund um die Zeit nach oder gerade am Ende des Zweiten Weltkriegs und den Übergang in die Zeit danach in Berchtesgaden. Warum gerade da und so weiter und so fort, darüber sprechen wir gleich, aber erstmal herzlich willkommen.
Danke, Daniel, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Sehr schön.
Ich habe gerade schon gesagt, es geht um Berchtesgaden, es geht um die Zeit rund um das Kriegsende und danach. Erstmal, wie kamst du denn eigentlich dazu zu sagen, das ist ein Thema, was mich jetzt irgendwie interessiert und worüber ich dann auch noch einen Roman schreiben möchte?
Ich bin ja eigentlich von Haus aus Drehbuchautorin und habe an der Filmhochschule studiert in München und habe in Berchtesgaden für eine ZDF-Heimatserie gearbeitet, für Lena Lorenz. Und das war schon 2015 und als ich dort war, habe ich dann mir auch die NS-Dokumentation angeguckt. Ich habe mich für das Thema Deutschland im Dritten Reich und diese ganzen Sachen schon immer interessiert und deswegen musste ich dann natürlich auch da mal hingehen. Ich war sogar vorher schon mal da mit dem Max Mannheimer, über den ich ja auch einen Dokumentarfilm gemacht habe. Und während ich in dieser Dokumentation war und man dort ja auch konfrontiert wird mit der Tatsache, wer alles in Berchtesgaden gewohnt hat, rund um den Führer und was das eigentlich für ein wichtiges Zentrum war, der war ja ziemlich früh schon da in den 20er Jahren und die Karriere und überhaupt den Feldzug Deutschlands gegen die Welt und den Aufstieg des Nationalsozialismus ist ja sehr viel dort geplant worden. Und auch sein Buch hat er ja dort geschrieben. Und ich habe mich immer gefragt, wie ist es eigentlich den Deutschen danach gegangen? Weil sagen wir mal, es wussten vielleicht nicht alle alles, aber spätestens nachdem man sozusagen damit konfrontiert wurde, was im Namen aller Deutschen so passiert ist und dass man das natürlich auch dass das die Nazis nicht alle alleine gemacht haben, sondern dass das ja ein System war, in dem viele mitarbeiten mussten. Und zum Beispiel, wie schlimm das mit den Konzentrationslagern war, wie schlimm diese ganzen Vernichtungen in den Kriegsgebieten waren, die alle jenseits von jedem Kriegsrecht sind oder waren. Und ich habe mir gedacht, wenn man das dann realisiert, dann muss es ja von einer Art, kann es ja eigentlich nur, wenn man es tatsächlich betrachtet und nur mal kurz drüber nachdenkt, zu einer Art von totaler Depression führen, weil man sich denkt, oh mein Gott, wie sollen wir eigentlich jemals wieder irgendwo akzeptiert werden als ein Teil einer Völkergemeinschaft, in der man irgendwie nicht als Aussätziger behandelt wird. Und dieser Moment, wenn man das realisiert, weil es haben ja viele Leute dann auf einmal, sie konnten es nicht mehr verleugnen, aber die Verdrängung fand ja auch augenblicklich statt. Aber gleichzeitig hatte man es natürlich schon zur Kenntnis genommen. So, man musste mit dem Gefühl und diesem untergründigen Gefühl von, es gibt etwas, was wir getan haben, was nicht wieder gut zu machen ist, das hat sich ja trotzdem weiter, es hat sich ja trotzdem fortgesetzt, es ist ja nicht einfach verschwunden.
Vielleicht für diejenigen, die nicht so ganz tief im Thema sind, Berchtesgaden war für Adolf Hitler ja so ein bisschen Zufluchtsort, Lieblingsort, das Bergpanorama, man kann es ihm ja gar nicht übel nehmen, es ist ja wirklich sehr schön da. Und er hat sich da auch interessanterweise von den Einnahmen aus seinem Buch Mein Kampf ein durchaus ansehnliches Anwesen hingestellt und hat da sehr viel Zeit verbracht. Und deshalb macht es diesen Ort ja auch so gerade interessant, weil auf der einen Seite ist es an sich ja weit weg von den großen, sage ich jetzt mal, Machtzentren, den großen Metropolen wie Berlin oder München und auch Nürnberg und so weiter. Auf der anderen Seite aber doch wieder sehr im Fokus, weil er eben so viel da war und natürlich sein ganzer Machtapparat drumherum dort auch sehr viel Zeit verbracht hat und er das ja auch so ein bisschen als Machtzentrale benutzt hat, richtig?
Ja, also Hitler ist ja eigentlich schon in den 20er Jahren als Tourist dort gewesen, hat sich da eingemietet, es hat ihm gut gefallen, er hat erste Kontakte geknüpft, er hat eben Teile seines Buches dort geschrieben und dann wurde ja der Obersalzberg, nachdem er an der Macht war, in eine Art Sperrgebiet verwandelt. Dort wurden die Leute enteignet und zu Beginn wurden da noch okay Preise bezahlt, aber am Ende, während er nicht weichen wollte, wurde einfach verscheucht, Haus abgerissen und dann gab es keine Entschädigung mehr, sondern wenn du dich noch beschwert hast, hattest du auch tatsächlich Probleme. Und dort in diesem Sperrgebiet haben dann eben sich fast alle seine Minister irgendwie was angeschafft, von Göring über Speer und sein Statthalter Bohrmann und so, die hatten alle ihre Häuser dort oder auch manche in Berchtesgaden oder am Königssee. Und ab 1944 war Hitler aber fast gar nicht mehr in Berchtesgaden, weil da war die Lage schon so schlecht, dass er sich da in der Wolfsschanze ergraben hat. Und ja, aber Berchtesgaden hat dieses Erbe, dass es natürlich auch davon profitiert hat, dass dort so viele Leute hin wollten und diese Art von Begeisterung für den Ort hat er auch sich sofort weiter fortgepflanzt. Also nachdem die Amerikaner da waren, kamen ja wieder Leute hin, die sehen wollten, wo der Führer gewohnt hat. Jetzt ist er eben tot, aber es war ja trotzdem so eine Art Wallfahrtsstätte und damit gab es ja auch dann einige Probleme und Entscheidungen des bayerischen Staates und der Amerikaner, wie mit dem Gelände zu verfahren ist.
Wir schauen ja immer gerne auf die großen Städte, ich habe sie gerade schon genannt. Und haben uns damit auch viel beschäftigt, auch in der Schule und so weiter, was da so alles passiert ist früher. Und wie die Menschen vor Ort auch mit der ganzen Situation umgegangen sind, was die alles mitbekommen haben. Wie war denn da die Situation zu Kriegsende eigentlich in Berchtesgaden? Also wie gesagt, wir sind weit weg in Anführungsstrichen von den großen Schauplätzen, auch den relativ weit weg von den großen Gräueltaten. Wie war denn da das, der Wissensstand sozusagen? Also was hast du da in deiner Recherche auch herausgefunden, wie weit die Leute vor Ort tatsächlich im Thema waren? Es ist ja immer so dieser beliebte Ausspruch von wegen, wir haben ja gar nichts mitbekommen. Wie war denn da die Lage in Berchtesgaden?
Also es gab ja einige Leute auch aus Berchtesgaden selber, die in Dachau gewesen sind, ziemlich zu Anfang. Und zwar gab es da mal so diesen jungen Mann, der einen Fotokiosk hatte auf dem Obersalzberg, was er nicht verkaufen wollte. Und der wurde dann einfach gezwungen, er hat an Hitler einen Brief geschrieben, Er möchte seinen Kiosk gerne behalten. Er hat so Fotos selber gemacht, als Postkarten verkauft und ist einfach nach Dachau geschickt worden. Ist dann irgendwann da wiedergekommen und hat nie darüber geredet, was passiert ist. Und weil das eigentlich unmöglich war, das in Worte zu fassen und es auch verboten war. Und der ist dann irgendwann auch an die Front geschickt worden und ist gestorben. Und es gab auch noch andere Leute. Also man wusste, also Dachau war ja ein Begriff. Machst du die Klappe auf, kommst du nach Dachau. So das Ausmaß der Judenvernichtung in Berchtesgaden gab es schon ein paar jüdische Einwohner. Die sind auch alle mehr oder weniger verschwunden. Da ist es irgendwie nicht ganz schön dargestellt in der Dokumentation. Und diese Art von Bereicherung auch an dem, hat natürlich auch, also das Thema Plündern ist ja auch in meinem Roman ziemlich groß, hat eigentlich zu jeder Zeit stattgefunden, wer gerade wen ausgeplündert hat und sich bereichert hat. Und das war in Berchtesgaden auch ein großes Thema. Ich denke, dass viele Leute schon was wussten. Es wussten ja auch Leute, dass es Probleme gibt, wenn du jetzt nicht verkaufen willst, das ist ein Problem. Da musst du jetzt nicht jüdisch für sein, aber du musstest das Haus haben, das irgendein Parteigenosse haben wollte oder so. Aber andererseits hat man eben auch profitiert. Also man konnte halt, hatte florierenden Handel. Göring hat sich ja von einem Schneider da immer so Uniformen machen lassen. Die letzte hatte er nicht mehr bezahlt. Und also es gab sehr viele, also ich würde sagen, es war so wirklich eine gemischte Situation. Ich kann es sehr schlecht einschätzen, wie viel die Leute wirklich von der Judenvernichtung oder so gewusst haben. Aber dass es eine politische Verfolgung von Leuten gibt. Und wie gesagt, der Chris ist ja auch, von dem wusste man ja auch, ist eine echte Figur. Also Rudolf Chris ist eine Figur aus dem Buch. Das war tatsächlich der Bürgermeister in Berchtesgaden, der seine Meinung auch offen geäußert hat und denunziert wurde. Und danach eben, deswegen tritt er in dem Buch überhaupt auf, von den Amerikanern als vertrauenswürdige Person zum Bürgermeister gemacht wurde. Der war vorher ja Brauereibesitzer und Professor für religiöse Volkskunst und sowas alles, aber danach war er dann eben von den Amerikanern als Bürgermeister eingesetzt.
Du hast die Plünderungen gerade schon angesprochen. Die gab es ja gerade zu Kriegsende quasi in alle Richtungen. Also es kamen die Amerikaner, es kamen die Franzosen, es gab die Einheimischen, die gemerkt haben, okay, da ist in dem und dem Gebäude ist niemand mehr oder da war jemand, der viel hatte oder jemand, der der Regierung angehörte oder dem engsten Kreis und wo was zu holen war. Und auf einmal ging das in alle Richtungen kreuz und quer und vor und zurück und auch den Befreiungsmächten gegenüber den Einheimischen tatsächlich auch zu großen Teilen, was ja auch ein Thema ist, was trotzdem moralisch natürlich nicht in Ordnung ist oder in Ordnung war. Wenn du da mal so tiefer reinschaust, auch gerade seitens der Amerikaner und seitens der Franzosen und so weiter, wie hat man sich das eigentlich irgendwie gerechtfertigt, dass das in Ordnung ist, was man da gerade macht? Oder war das einfach dieser Modus von wegen, ihr habt euch quasi aller Rechte sozusagen in der Hinsicht entledigt durch das, was im Krieg passiert ist und man rächt das dadurch so ein Stück weit?
Also zunächst wussten die ja schon, dass die Deutschen überall, wo sie waren, alles mitgenommen haben, was nicht nied- und nagelfest war. Und die haben Frankreich ausgeraubt, die haben Polen ausgeraubt, die haben Belgien, die Niederlande, also alles, was irgendwie interessant von Wert oder auch, ich meine, diese ganze Kriegswirtschaft hat ja nur deswegen funktioniert, weil die ganzen Nahrungsmittel auch aus den besetzten Gebieten kamen. Das heißt, Deutschland hat sich überall sehr bereichert. Ich weiß nicht, ob die da so eine Art private Wiedergutmachung gemacht haben. Das glaube ich eigentlich nicht. Aber das war auch, das ist halt im Krieg üblich. Du gehst dahin und nimmst dir das, was dir gefällt. Und so wie die eine Hauptfigur ja auch da aus Pommern weggegangen ist, dann lässt du das Haus offen und alles, was in diesem Haus ist, ist aufgegeben quasi. Und ansonsten das, was du nicht dabei hast, vergraben hast oder irgendwie anders geschützt hast, ist der Allgemeinheit preisgegeben. Das ist, weiß man sozusagen. Und bei den Amerikanern, da war das, glaube ich, auch so eine Art von, das gehört einem Nazi und das nehme ich jetzt irgendwie mit. Also zum Beispiel diese ganzen Kunstraube oder auch zum Beispiel der Tick mit den Uhren, dass man immer Uhren haben wollte. Und diese Art von, also es geht ja in meinem Buch los mit der Plünderung, wie die Hauptfigur mit ihrer Freundin das Speerhaus plündern. Sie ist noch völlig unbetreten, ist alles noch da und sie gehen als Erste da rein und haben auch erstmal noch gar nicht den Impuls, da zu rauben oder sich Sachen mitzunehmen oder so, sondern sie gucken sich das nur an. Und erst als die anderen auch ankommen und dann irgendwie das gierige Gewühle losgeht und man nimmt auch Sachen mit, die man überhaupt nicht brauchen kann, nur weil sie gerade irgendwie da sind, das ist sozusagen dieser Prozess des Plünderns, wie man sich eigentlich immer an dem gütlich hält, wo gerade keiner mehr drauf aufpasst. Deswegen, weil er nicht da ist oder weil er keine Macht mehr hat. Also wenn die Soldaten reinkommen, können sie ja auch jemandem, der in seinem Haus ist, sagen, jetzt will ich aber das haben.
Du beschreibst ja auch sehr schön dieses, nennen wir es mal, Verdrängen oder Augen zumachen, auch innerhalb der Familien, wo es dann darum geht, dass der eine sagt, ich muss jetzt aber weg hier, ich war bei der SS, das ist irgendwie natürlich nicht, da habe ich keine Chance sozusagen durchzukommen. Und ich frage mich dann immer, wie viel wussten denn die Familien tatsächlich, die Angehörigen, also gerade dann vielleicht auch die Eltern von dieser Person oder die auch die Ehefrau, vielleicht die Partner, die Kinder, wie auch immer, wie viel wussten die eigentlich tatsächlich davon, was dann so jemand bei der SS am Ende getan hat? Oder hat man da bewusst vielleicht auch gar nicht so genau nachgefragt und hat sich gedacht, will ich vielleicht auch gar nicht wissen, wenn ich mitbekomme, dass der heimkommt und eigentlich total traumatisiert vielleicht auch ist oder so. Und dann will ich das vielleicht gar nicht so ganz genau wissen und vielleicht auch daraus dann irgendwann es entstanden ist, dass viele gesagt haben, wir wussten ja gar nichts.
Ich glaube, dass vielleicht die meisten einfach nicht drüber reden wollten. Aber es gibt auch immer wieder Leute, die Briefe geschrieben haben, die sogar durch die Zensur da durchgekommen sind oder die zu Hause davon erzählt haben. Aber das ist die Minderheit. Und das hängt sicher auch davon ab, wie gut sich die Paare noch verstanden haben oder die Freunde, mit denen man sich ausgetauscht hat. Ich glaube, dass es unter den Soldaten auch sowas gab wie, wir wissen ja, was da los ist, aber wir reden da, wenn jemand anders dabei ist, auch nicht drüber. Das hat es ja auch gegeben. Also diese Kameradschaft, wo man dann weiß, wir waren ja alle in derselben Situation so. Und es gab ja auch Leute, die tatsächlich sich auch geweigert haben, ganz wenige, einfach solche Erschießungen durchzuführen. Aber immerhin, die gab es so.
Standen die Befreiungsmächte an dem Punkt ja an der Situation, dass sie Unterstützung ja auch gebraucht haben, also aus der Bevölkerung heraus, um auch das Ganze aufzuarbeiten, um überhaupt herauszufinden, was ist da eigentlich passiert, auch zu dokumentieren, wie man da weiter vorgehen kann und wer auch welche Schuld an was hatte am Ende des Tages. Und man musste da die richtigen Leute finden. Jetzt waren die aber genau vor dem Dilemma, dass natürlich jeder gesagt hat, also ich war kein Nazi, ich hatte damit nichts zu tun. Und gleichzeitig aber ja fast jeder in irgendeiner Art und Weise Angehörige hatte, die bei der SS waren, die irgendwie bei der Mitglied der NSDAP waren oder auch in den diversen Jugendorganisationen irgendwann mal drin waren. Also diese ganz unbefleckten Menschen sozusagen gab es ja eigentlich kaum, oder?
Nein, die gab es selten. Und die Amerikaner haben ja zum Beispiel diesen Fragebogen entwickelt. Die Briten hatten auch so einen Fragebogen, den man ausfüllen musste, wenn man irgendwie eine Arbeit aufnehmen wollte, die, ja, wo man auch dann Marken für kriegt oder Geld oder so. Das heißt, das war schon gekoppelt an bestimmte Leistungen, die jeder auch brauchte. Und diese Fragebögen waren 131 Fragen bei den Amerikanern. Und die waren sehr, sehr detailliert. Und zum Beispiel die Berufe, man konnte weder Jurist sein, noch Lehrer, noch Arzt, noch Schauspieler, noch Musiker, wenn man nicht in der entsprechenden Berufsorganisation der NSDAP gewesen war oder des Reiches halt in dem Fall, was ja da dann dasselbe war. Das heißt, diese ganzen Berufe sind eigentlich schon ausgeschieden gewesen und die anderen, die die Berufe auch ausgeübt haben, sind entweder in den Krieg geschickt worden, ins KZ gekommen, emigriert, gestorben, also oft sind ja auch in der Zwischenzeit gestorben, manchmal auch einfach aus Altersgründen. Und das heißt, man musste sich überlegen, was macht man mit diesem Land? Wenn man es erhalten will, brauchen wir all diese Leute. Wir müssen ja diese ganze Versorgung irgendwie stemmen und die Schule, Medizin, es muss alles wieder in Gang gebracht werden. Und gleichzeitig müssen wir auch gucken, dass wir mit unseren Militärgerichten hinterherkommen, weil wir müssen die ganz Schlimmen natürlich als erstes rausziehen. Ist ja auch nicht immer gelungen, aber man hat auf jeden Fall dann angefangen, das genauer zu untersuchen. Und natürlich gab es Geheimdienste, die auch ziemlich genau Bescheid wussten. Und zum Beispiel die eine Figur, dieser Frank Rosenzweig aus meinem Buch, ist ja ein emigrierter jüdischer Deutscher. Das war eben eine Kategorie von Spezialeinheiten, die die Amerikaner ausgebildet haben, die Ritchie Boys. Das war eine Einheit aus österreichischen und deutschen emigrierten Juden, sehr oft Schriftsteller, Journalisten. Billy Wilder war auch einer davon, Alfred Döblin und so. Die waren alle eben von den Amerikanern rekrutiert, hätten eine militärische Ausbildung bekommen. Und die Amerikaner haben gesagt, ihr kennt die Deutschen und wir möchten, dass ihr da auf den Busch klopft, weil ihr könnt da, ihr seht da genauer hin. Und deswegen waren die sehr wichtig für die erste Zeit, wo eben die ersten Verhöre gemacht wurden. Und deswegen, die Amerikaner hatten ja auch wirklich sehr viele Leute, die Deutsch gesprochen haben, aus diesen Gründen.
Was ich mir so wahnsinnig schwer vorstelle, wir kommen da in ein vom Krieg teilweise zerstörtes, aber in jedem Fall traumatisiertes Land, in eine traumatisierte Gesellschaft rein, also von außen, die gerade die Amerikaner zum Beispiel. Und man muss dieses Land ja auch erstmal befreien. Das heißt, es gab militärische Aktionen selbstverständlich. Aber gerade den Schritt, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, das ist ja auch eine sehr stark psychologische Aufgabe, wo man auch wirklich verstehen muss, okay, wo ist jetzt die Person, die vor mir sitzt, quasi gebrainwashed worden, weil anders kann man sie ja kaum nennen mit all der Propaganda und all dem, was im Dritten Reich damals passiert ist. Und wo ist echte Überzeugung da? Mhm. Also wo ist einfach diese Anpassung über die Jahre, wo man gesagt hat, okay, man fügt sich dem jetzt und das ist irgendwie dieses neue Normal, womit wir irgendwie alle leben müssen und das wird auch nicht mehr weggehen. Also die Propaganda war ja sehr überzeugend und man musste sich dem ja irgendwie fügen oder man hat das Land verlassen. Aber es war ja schwierig zu sagen, ich bin dagegen und ich bleibe und ich mache trotzdem alles irgendwie weiter wie bisher. Und dann gab es ja aber auch diejenigen, die Feuer und Flamme für dieses Regime waren, für die Botschaften darin. Und das herauszufinden, kann ich ja mit einer klassischen militärischen Ausbildung erstmal nur sehr schwer machen, weil der Fokus da ja ein ganz anderer ist. Also gab es da auch dann wirklich psychologische Spezialisten sozusagen, die da Teil der Mannschaft waren, um dann auch solche Gespräche mit einem psychologischen Background zu führen, um da irgendwie auch tiefer reinzukommen?
Das weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht, weil da gab es sicher den einen oder anderen, der da mehr Zugang zu hatte und das so gemacht hat. Aber ich glaube, das war noch ziemlich handfest. Also nach dem Prinzip, erzähl mir keinen Bullshit, weil die meisten, sind ja verzweifelt. Die haben immer gesagt, ich bin jetzt schon von Aachen bis hier runter, hier ist der letzte Zipfel. Soll ich ihm was sagen? Ich habe keinen einzigen Nazi getroffen. Die waren alle keine Nazis. Wo sind die alle hin? Und das hat die wahnsinnig wütend gemacht auch irgendwann. Also anstatt zu sagen, mir ist doch viel lieber, wenn jemand sagt, ja, ich habe daran geglaubt und ich finde es auch jetzt eigentlich irgendwie immer noch gut. Ist mir eigentlich lieber als jemand, der sagt, ich habe da nie und ich wollte nie und auf einmal denkt man sich, mein Gott, wo sind die alle hin? Ja, die haben sich alle über Nacht in Luft aufgelöst und das stimmt natürlich nicht. Und dann ist es natürlich, das ist ja ein viel schwierigerer Schritt, wenn man Leute, die sagen, ja, bin ja nie so gewesen und ich habe auch immer guten Tag gesagt und nicht Heil Hitler und so, dann denkst du, ja, okay, ne? Aber das ist die Verdrängung, die sofort einsetzt und mit der man dann auch eben eigentlich diese 40 Jahre gebraucht hat, bis das irgendwie dann sich langsam mal so auflöst. Oder sagen wir mal, hat schon vorher angefangen, aber viele Leute wollten damit ja gar nichts zu tun haben. Und selbst heute ist das ja, wie wir kurz besprochen haben, da mit den Opa war kein Nazi, ja, ist leider eine Illusion in den meisten Fällen. Und es gibt ja auch oft Mischbilder. Es ist ja nicht alles eindeutig so oder so. Aber vom Prinzip her haben so viele mitgemacht, dass die Wahrscheinlichkeit schon groß ist, dass die Großeltern da auch dabei waren.
Wie bringe ich denn so einer traumatisierten Gesellschaft, die über Jahre eingeimpft bekommen hat, dass das der Weg ist, der uns zu großem Heil führt und zu großem Wohlstand führt. Wie bringe ich denn so einer Gesellschaft bei, dass eine funktionierende Demokratie und demokratische Werte und dieses ganze Fundament, auf dem unsere Gesellschaft heute eigentlich fußt, am Ende der bessere Weg ist?
Die haben ja sehr viel erstmal mit Konfrontation gearbeitet, einfach damit man sagt hier, das ist, also die Leute selber waren kriegsmüde. Krieg wollte auch wirklich, glaube ich, fast niemand mehr. Und dann, wie geht man jetzt weiter danach? Also der Krieg ist vorbei, dann hätte man natürlich gerne, man wurstelt sich gerade durch, macht weiter, baut sich wieder ein bisschen was auf und so. Und die Amerikaner haben aber zu Anfang ziemlich klar auf Konfrontation gesetzt. Also hier die Besuche, wo sie die Leute nach Buchenwald, die Einwohner Weimars mit Buchenwald konfrontiert haben. Und so, das waren ja nur Teile. Es gab ja dann später auch die Todesmühlen, diesen Film, den ja Billy Wilder auch geschnitten hat. Den mussten die Leute sich ja auch angucken. Also sozusagen die Konfrontation mit dem, was tatsächlich passiert ist, damit man nicht sagt, ja, aber es war ja nicht so schlimm. Also es gab als erstes, glaube ich, in dem, solange es ging, Schocktherapie. Einfach mal, guck mal hin, so. Und danach, glaube ich, haben die ja erstmal sich sehr lange auch überlegt, was sie überhaupt mit diesem Deutschland machen sollen. Dann war dadurch, dass die Russen und die Amerikaner sich ja auf anderen Feldern auch schon wieder sehr feindlich gegenüberstanden, war klar, dass Deutschland das Bollwerk wurde. Also Deutschland in der Mitte durchschneiden und dann die beiden Hälften zu den jeweiligen Systemen gehörend aneinander stoßen, sozusagen der Kommunismus gegen die westliche Welt. Und ich glaube, dass mit der Demokratie, da haben sie ja auch noch so ein bisschen begleitete Demokratie gemacht eine ganze Weile, wo die auch noch nicht so viel zu sagen hatten, bis zu den ersten Wahlen Ende der 40er, ja.
Es gibt eine Szene relativ am Anfang vom Buch auch, wo du beschreibst, wie auch die Amerikaner dann merken, ach, das ist ja irgendwie gar nicht so, dass hier alles nur irgendwie Bruchbuden sind und kein Wohlstand da ist, weil sie feststellen, jedes Haus hat irgendwie, fast jedes Haus hat fließendes Wasser, teilweise warmes Wasser, es sind massiv gebaute Steinhäuser, es ist schon irgendwie ein anderer Standard als zu der Zeit auch in den USA, als da viele Häuser eben noch nicht an die Kanalisation angebunden waren oder es eben kein fließend Wasser gab und so weiter. Ist das eigentlich was, was vielleicht dann auch zu noch mehr, ja, vielleicht zu einer gewissen Wut auch gesorgt hat bei den Soldaten, die gemerkt haben, okay, wir kommen hier in Land, wir haben da irgendwie alles versucht zu befreien, es wurde bombardiert, es wurde viel kaputt gemacht, aber wo haben die denn eigentlich diesen sozusagen überlegenen Wohlstandsstandard her im Vergleich zu uns?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass da einfach es war so viel kaputt und die Städte waren einfach wirklich nur Trümmerfelder. Da war kein Neid mehr oder so. Ich glaube, da war eher, oh Gott, das ist jetzt wirklich armselig. So. Es war eher das eben so halb auf dem Land und in den kleineren Städten, wenn man da die Häuser gesehen hat und was es da gab. Also es wird ja aus den Augen von den schwarzen GI erzählt, der natürlich einen ganz anderen Standard gewöhnt ist. Und Deutschland war fortschrittlich technisch gesehen damals. Also für wen das ganz extrem war, waren halt für die ganzen russischen Soldaten, die ja irgendwie überhaupt keine Toilette kannten und dann eben ja einfach ein Loch in den ersten Stock gehackt haben und dann ins Erdgeschoss gekackt haben. Und da war sozusagen der tatsächliche Schock. Und das andere war nur das Erstaunen darüber, dass man eigentlich so viel hat und warum, was will man denn noch mehr? Also als dass es, natürlich sind die jetzt durch bestimmte Zonen gekommen, wo es jetzt nicht so arm war wie vielleicht in anderen. Aber trotzdem, also vom, sagen wir mal so, der Grundstandard, alles miteinander verrechnet, war Deutschland relativ reich. Und Deutschland hatte sich natürlich in den 12 Jahren auch sehr bereichert, wie gesagt, in den besetzten Gebieten.
Was man dann natürlich auch nochmal schlimmer sozusagen gesehen hat an den tatsächlichen Gebäuden dann auch von Adolf Hitler, gerade in der Region, wo man riesige Weinkeller gefunden hat, wo man edles Besteck und Geschirr und Gläser mit Initialen und Kunst und alles Mögliche gefunden hat, was dann ja auch zu dem ein oder anderen Saufgelage geführt hat, weil man da natürlich auch diese Überlegenheit oder diesen Sieg feiern wollte.
Ja, das war ja mit der Einnahme von Berchtesgaden, war das letzte Stück Deutschland eingenommen und dann war der Krieg zu Ende. Und dann war das, sagt ja auch zum Beispiel Klaus Mann, war auch so ein Richie Boy und Billy Wilder, die erzählen ja unisono davon, dass die 3 Tage alle besoffen waren dann in Berchtesgaden. Und natürlich haben die sich die ganzen Sachen aus den Kellern geholt von den ganzen Parteigenossen, die wiederum in Frankreich und überall da, wo es gut, also das war natürlich meistens Frankreich, wo es die guten Sachen zu trinken gab, die haben die halt mitgenommen.
was ich mir so schwer vorstelle, wenn man dieses riesige Land sich anschaut, also gut, im Vergleich zu anderen Ländern nicht ganz so riesig, aber im Vergleich dann doch auch dicht besiedelte Land mit vielen Städten, Dörfern, Gemeinden. Und man muss das irgendwie alles unter Kontrolle bringen in Zeiten, in denen wir ja noch kein Internet hatten, wo wir noch keine Smartphones hatten, wo wir noch auch noch das, die ganze Medienlandschaft erstmal wieder aufgebaut werden musste und man überhaupt mal schauen musste, wie bekommt man denn jetzt wirklich die richtigen Informationen an die Menschen. Das war doch eine Mammutaufgabe eigentlich, vor allem, weil man ja auch keine funktionierende Presse in dem Sinne mehr gefunden hat, weil das ja über die Jahre alles eigentlich zerstört oder gleichgeschaltet wurde.
Ja, es war ja erstmal, gab es ja gar nichts mehr dann. Und ich glaube, es wurde alles so per Dekret, Mitteilung des amerikanischen Governors gemacht. Und also ich glaube, da gab es trotzdem immer noch viele Zonen, in denen man sich irgendwie, solange man nichts brauchte, also wenn man jetzt nicht irgendwie Lebensmittelmarken braucht oder so, dann musste man ja auch nicht in Erscheinung treten. Also konnte man sich auch noch ein bisschen verstecken wahrscheinlich. Aber insgesamt hat das relativ, der Zeitungsaufbau kam dann auch relativ zügig. Also mit dem, es ist auch eine interessante Figur, die mich, ja, die kommt in dem Buch so nicht vor, aber der die Süddeutsche Zeitung wieder mitgegründet hat, Hans Habe, der war ja auch ein Richie Boy. Und der war schon Bestseller-Autor in den Staaten und war ungarisch-jüdischer Immigrant und hat dann hier eben aus den Bleisätzen von Hitlers Mein Kampf, wurde dann ja die erste Süddeutsche quasi gegossen und gedruckt. Das wurde dann zur Süddeutschen Zeitung. Und das war natürlich auch mit strengen Auflagen der Alliierten, wer da schreiben darf und wie oft das erscheint und worüber man auch nicht schreiben darf, bis das dann irgendwann nach betreutem Schreiben und so weiter irgendwann dann auch freigegeben wurde.
Wenn wir nochmal uns konkret auch dein Buch anschauen, wie bist du da eigentlich vorgegangen? Also du hast natürlich eine fiktionale Geschichte, aber natürlich mit ganz vielen realen Elementen, die du recherchiert hast. Und es gibt ja auch einige echte Figuren, die es wirklich so gab. Wie bist du da bei der Recherche vorgegangen und welche Quellen hast du am Ende auch nutzen können, um das dann auch ganz speziell auch für diese Region sozusagen dir die Informationen zu suchen?
Also erstmal war ich ja dort und habe mir dann dort in dem Doku-Zentrum alles Mögliche angeguckt. Dann gibt es da so einen kleinen Verlag. Die haben Bücher, auch geschichtliche Bücher, auch durchaus sehr interessante historische Sachen. Die habe ich mir alle gekauft, habe die alle gelesen. Und dann ist es ja fast wie so eine Art, wie soll man sagen, wie so ein Fisch durchs Wasser schwimmt und dann ist da noch was und da und dann saugt man das alles ein und bearbeitet das. Und manches braucht man gar nicht direkt. Aber irgendwann, wenn man weitergeht, also auf diesem unglaublichen Berg von Sachen, die man liest, ohne zu wissen, ob man sie benutzen wird können, gibt es immer so wie so Punkte, die sich wie einem einprägen und später, da war irgendwas, da gehe ich nochmal kurz hin, das war doch da. Und dann guckt man das und meine, ah ja, okay, interessant, genau, das hatte ich irgendwie. Verbinden sich diese Elemente, die man eigentlich erstmal nur so liest oder bei der Recherche findet, dann aber auch zu Möglichkeiten von Geschichten, die sich daraus ergeben. Also wenn man das macht, findet man auch seine genaueren Geschichten. Und man fängt aber eigentlich eher an wie so ein Sammler, so ein Jäger und Sammler. So. Und dann gibt es in irgendeinem Buch einen Hinweis und dann geht man dem nach. Und ich meine, das Internet ist einfach großartig. Das hätte ja früher irgendwie, ich weiß nicht, hätte ich so viel Material nie zusammengekriegt. Und ich habe schon lange recherchiert, auch mit Internet. Also es ist so, man muss das ja auch irgendwie lesen und wirken lassen und so. Und dann gibt es ja auch viele Akten, die man irgendwie findet. Also wie jetzt die da von dem, zum Beispiel von dem englischen Piloten, der abgeschossen wurde, von dem amerikanischen Piloten, der abgeschossen wurde, dann von dem, diese ganzen Sachen, die teilweise als Verhöre wiedergegeben sind, die beruhen ja auch oft auf Dokumenten, auch wenn ich sie angepasst habe. Und das ist sehr, ja, manchmal sind es auch zu viele Sachen, die passen dann nicht, die sind sehr interessant. Aber eine sehr interessante Geschichte zum Beispiel ist auch dieser Kunstraub, der da drin vorkommt und die Geschichte mit der, dass eine Journalistin einen Tag Berchtesgaden regieren darf, die stimmt. Da gab es ja eben in Direkt nach Ende des Krieges im Sommer 1945 wollten die Amerikaner gleich für den amerikanischen Steuerzahler klar sichtbar machen, warum es so wichtig ist, dass sie sich in Deutschland engagieren und nicht irgendwie einfach sagen, du, uns doch egal. Und deswegen wollten sie auch menschliche Geschichten zeigen und haben Journalisten gestattet, dorthin zu gehen und waren sogar dann froh, wenn eben jemand ausführlich berichtet hat. Und eines war eben eine Reporterin von einer Zeitschrift namens The Woman's Companion. Und das war eine gewisse Patricia Lockridge. Die wurde eingeladen Anfang Juni 1945, also wirklich kurz danach, einfach mal einen Tag die Entscheidungen des Governors dort zu treffen. Die hatte natürlich jemanden bei sich, der, damit sie nicht total verloren ist, aber trotzdem. Und das ist sehr interessant. Das sind fast die Sachen, die in dem Buch auch vorkommen. Was sie entscheiden musste, wie mit dem Waisenhaus oder ob die Fronleichnamskanone abgeschossen werden darf oder dass sie unbedingt ins Medizinlager müssen und diese ganzen Sachen sind alles tatsächlich die Dinge gewesen, die fast alle bei ihr aufgetreten sind auch. Und das war nur ein Tag. Also die mussten ja jeden Tag solche Sachen erledigen. Und dass sie am Ende dann eben zu diesem Zug geht, der von den Amerikanern bewacht wird, wo die wertvollen Sachen alle drin sind und sich ein Bild aussuchen darf, das ist auch tatsächlich so gewesen. Das hat die Frau in ihrem Bericht I Govern Berchtesgaden natürlich nicht geschrieben, dass sie sich dort einen Kranach ausgesucht hat, den sie dann mitgenommen hat in die Staaten, in ihrem Koffer und in ihrem Wohnzimmer hängen hatte, bis das dann in den 60er Jahren über eine Galerie verkauft wurde. Und das ist etwas, was man weiß, und es sind aber so viele Sachen immer noch verschwunden, also es ist davon auszugehen, dass sich zuerst die Berchtesgadener was mitgenommen haben, dann die SS wahrscheinlich auch und die ganzen, die da aufgepasst haben und natürlich die Amerikaner. Also so, und manches ist zurückgekommen, aber vieles nicht.
Es gab ja gerade am Anfang eben, haben wir ja vorhin schon drüber, über die Plünderungen gesprochen, es gab aber auch Missbrauchsfälle, es gab Grenzüberschreitungen in alle beliebigen Richtungen, was Moral und Ethik angeht. Wie hat man da eigentlich so ein normales Level auch wieder zurückgefunden und auch einen Respekt füreinander gefunden? Weil aus einer Situation kommt, wo beide Seiten ja irgendwo die einen diesen ganzen halben Kontinent befreit haben und elend gesehen haben, das von den Deutschen verursacht wurde und die anderen, die ja auch irgendwie unterjocht worden sind und viel miterlebt haben über die ganzen Jahre, wenn sie jetzt nicht gerade flammende Anhänger des Regimes waren. Und wie man da dann auch so einen gegenseitigen Respekt dann irgendwann überhaupt wieder etablieren kann in der Gesellschaft.
Ja, also ich glaube, dass das sehr lange gedauert hat und dass vor allen Dingen natürlich auch innerhalb der Gesellschaft, also zum Beispiel die Leute, die tatsächlich gegen die Herrschaft waren, die Dinge in Kauf genommen haben, weil sie dem nicht zustimmen wollten, das waren eigentlich die, die am meisten gekniffen waren, weil am Ende gibt es vielleicht keine Dokumentation darüber oder keine, aber die sind sozusagen, merken, alles kommt wieder und die Leute, die vorher oben schwammen, schwimmen auch schon wieder oben, weil es auch eine Charaktereigenschaft ist, nicht nur eine Parteizugehörigkeit. Also vielleicht führt eine bestimmte Charaktereigenschaft auch zur Parteizugehörigkeit, aber vor allen Dingen die Fähigkeit, sich anzupassen und auch wieder irgendwo hinzukommen. Also es hat sich ja überall, also man muss den Staat am Laufen halten, man muss Ärzte wieder haben, man muss Juristen wieder haben. Und natürlich hat man jetzt die ganz Schlimmen ausgesondert, aber ehrlich gesagt, das waren viel zu wenig. Und alle anderen haben sich so ein bisschen ruhig verhalten. Wer bis 1950 durchgekommen ist, musste mit nichts Schlimmem mehr rechnen. Und die haben sich natürlich auch gegenseitig geschützt. Also welcher Jurist will schon einen Juristen verklagen, der aus seinem, die kennen sich ja auch irgendwie und wissen, wie es war und so. Naja, dann sagt man, ja gut.
Du hast ja vorhin schon gesagt, eigentlich bist du Drehbuchautorin. Wenn du so ein Buch schreibst, so einen Roman schreibst, denkst du da eigentlich Bilder gleich so ein Stück weit mit für einen, vielleicht auch für einen Film? Weil eigentlich ist der Stoff ja auch perfekt für eine Verfilmung geeignet.
Also dieser Stoff war ja auch zuerst als Fernsehserie konzipiert. Und ich hatte dafür Filmförderung, also Drehbuchförderung vom FFF Bayern. Und dann sind wir aber mit den Vertragsverhandlungen mit der Produzentin später irgendwie nicht so zu einem Punkt gekommen, wo ich gesagt hätte, ja, das möchte ich jetzt so machen. Und dann habe ich gesagt, nee, dann warte ich jetzt erstmal, da hatte ich auch so viele andere Sachen zu tun. Und dann irgendwann habe ich gedacht, nicht, jetzt ist irgendwie der Moment, wo ich meinen ersten Roman schreiben will. Berchtesgaden ist ja mein erster Roman überhaupt. Ich wollte das schon immer machen. Und da habe ich jetzt so viel recherchiert und das ist so fett. Da kann ich jetzt einfach mal anfangen. Und das habe ich dann gemacht. Und das war ein großer Schritt, weil es ganz anders ist als Drehbuchschreiben. Aber mir hat natürlich geholfen, dass ich schon sehr viel recherchiert habe, dass ich schon so ein erstes Gerüst hatte vom Film, auch wenn man sich völlig davon lösen muss wieder. Und auch, was wir gut können, Drehbuchautoren, ist eine gewisse Struktur, Anfang, Mitte, Ende. Meist können wir auch ganz schön Dialoge schreiben. Und wir beschreiben auch Bilder auf eine andere Weise als Romanautoren. Aber was von uns eigentlich gar nicht verlangt wird, ist, dass unsere Sprache wieder mehr eine größere Bedeutung bekommt und dass man sozusagen sich wieder Dinge gestattet in der Sprache. Man bleibt nicht so knapp, also man gestattet sich andere Zeiten, Gedanken, Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, Träume. All das macht man im Drehbuch ja nicht. Im Drehbuch ist es sehr, alles ist Handlung. Und zwar wirklich, alles ist Handlung. Wenn die dir zu Anfang beim Roman schreiben, sagen ja, alles muss Handlung sein, denkst du, ja, klar. Aber bei uns muss man es auch noch sehen. Das heißt, es ist noch mehr Handlung. Wenn bei uns jemand am Schreibtisch sitzt im Film, dann sitzt da einfach nur ein Mensch am Schreibtisch und vielleicht schreibt er noch was. Aber das kann eine Riesenszene im Roman sein, dass jemand welche Reisen diese Person unternimmt in Gedanken. Das kann sehr spannend sein. Im Film ist es erstmal nur jemand, der am Tisch sitzt und denkt. Das ist sehr langweilig im Film.
Der Stoff, den du da beschreibst, der ist ja gerade auch in der Zeit, in der wir gerade leben, wahnsinnig relevant aus verschiedensten Punkten, weil wir zum einen auch hier in Deutschland eine Gesellschaft erleben, die zu einem Teil nach rechts driftet, wo wir wieder sehen, wie so langsam aber sicher Zahlen der AfD hochgehen, in den Umfragen aktuell sogar stärkste Kraft sind in den Umfragen. Und gleichzeitig leben wir in einer Zeit, in der wir in der Ukraine einen Krieg erleben auf großer Fläche, wo wir irgendwann in eine Situation kommen werden, dass auch dort wieder aufgebaut werden muss, dass auch dort wieder ein funktionierendes System aufgebaut werden muss. Das Gleiche haben wir auch in Palästina, im Gazastreifen und so weiter. Das heißt, wir leben gerade wieder in einer Zeit, wo Situationen wie die in dem Buch wieder auftreten können, wo wir in ähnliche Momente hineinkommen können. Was denkst du denn, was wir aus der Zeit von damals und vielleicht aus den Fehlern, aber auch aus den Dingen, die vielleicht gut gemacht worden sind, was können wir daraus lernen für künftige Situationen ähnlicher Art?
Ich glaube, das Erste, was wir lernen können, ist, dass es keine einfachen Antworten auf schwierige Fragen gibt. Und wer immer das behauptet, ist ein Lügner. Das könnte man einfach mal festhalten, weil es ist so verdammt kompliziert alles. Und es wird anstrengend. Wir müssen uns Mühe geben. Wir müssen auch jeder selber was tun. Man kann nicht einfach immer nur vom Staat erwarten, dass er die Dinge löst. Man ist irgendwie selbstverantwortlich. Und dass es auch irgendwie eine Gemeinschaft geben muss, in der man irgendwie das macht, dass man sich verbindet mit anderen Menschen und dass man sieht, dass alles so zusammengehört, dass man das nicht trennen kann. Man kann nicht irgendwie behaupten, ja, wenn man jetzt alle Migranten rausschmeißt, dann ist unser Problem gelöst. Das ist so kurzsichtig. Und auch die Art, dass man den Leuten immer zuspricht, dass sie so Sorgen und Angst haben. Dann sprich doch mal über die Sorgen und die Angst. Und mach nicht so eine Mickey-Maus-Lösung, so eine einfache. Das ist nicht das Thema. Und dass die Menschen einfach, unser Leben ist doch irgendwie, also finde ich, dass wir auch totales Glück haben, dass wir in so einer Zone geboren wurden und nicht irgendwo. Also es gibt viele Gegenden auf der Welt, die wirklich ganz schlimm sind. Das ist doch eigentlich ein Sechser im Lotto für die meisten Leute. Es gibt genug Leute, die Probleme haben, aber ganz oft sind es gar nicht die sich so beschweren.
Ist das vielleicht aber auch so ein Symptom unserer modernen Gesellschaft, dass wir so schnell vergessen? Also dass wir auch genau dieses Leid aus der Zeit nach dem Krieg, auch innerhalb der deutschen Gesellschaft und alles, was uns da beschäftigt hat und wie viel Kraft es gekostet hat, all das wieder aufzubauen, wie viel Kraft es auch gekostet hat, eine funktionierende Demokratie aufzubauen, dass wir das ganz schnell vergessen in dem Moment, wo ja alles wunderbar ist und wir uns vermeintlich zurücklehnen können und sagen können, der Wohlstand ist da, die Demokratie funktioniert, ist ja alles prima, jetzt muss ich als Gesellschaftskollektiv sozusagen nichts mehr dazu beitragen.
Ja, ich glaube, die Leute haben die ganz oft die Idee, das ist ja da und das bleibt jetzt auch da. Das bleibt aber nicht da. Es geht einfach weg, wenn man nicht drauf aufpasst. Und es ist einfach immer Arbeit. Man kann nicht sagen, du bist, ach, ist jetzt irgendwie anstrengend und das nicht und das nicht. Also es gibt sicher Leute, die so drauf sind, aber eigentlich sollte man versuchen, dass man sich irgendwie einbringt und dass man mit anderen darüber redet. Und ja, also das macht mir auch Sorgen, dass man sich irgendwie denkt, ja, das bleibt immer so. Aber allein, wie sich, jetzt sage ich jetzt dieses Wort, wie sich der Diskurs verschoben hat, das ist ja schon erschütternd. Ich merke das dann manchmal selber, dass mich diese Worte, mir die jetzt normaler vorkommen, wenn ich das lese, und dann denke ich irgendwie, Moment mal, stopp.
Ja, insofern danke ich dir, dass du diese Geschichte aufgeschrieben hast, damit man auch mal fernab von all den Sachbüchern, die es gibt, da auch nochmal mit einer fiktionalen Geschichte oder teilfiktionalen Geschichte in diese Welt eintauchen kann und vielleicht der ein oder andere Leser, die ein oder andere Leserin dabei ins Grübeln kommt und feststellt, oh, ist ja alles noch gar nicht so lange her. Und das, was wir heute hier haben, ist alles andere als selbstverständlich.
Ja, das stimmt.
Danke dir für deine Zeit.
Ja, sehr gerne.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.